Wir gucken uns da natürlich auch irgendwie Themen, ETFs an, versuchen das vielleicht eher über so eine Aktienpartizipation zu spielen. Das Thema Krypto, gibt ja auch Börsen beispielsweise, die man investieren kann auf der Aktienseite. Das würde ich sagen, ist spannend, auch Blockchain-Technologie, aber einzelne Krypto-Assets wirst du nicht in meinem Portfolio finden.
Sehr persistente, wenig dynamische Qualitätsselektionsmechanismen, wo man sagt, ich brauche 10 Jahre Gewinnstabilität, damit das Unternehmen überhaupt in mein Universum reinkommt, die sind nicht mehr zeitgemäß, weil wir quasi so eine hohe Dynamik sehen.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph.
Hey Malte.
Christoph, ich habe mich mit Daniel Happ getroffen. Daniel Happ arbeitet bei der Ampega, das ist eine Versicherungsgesellschaft.
In Köln?
Ganz genau. Und für Ampega Asset Management überblickt Daniel knapp 200 Milliarden Euro Vermögen. Das ist das Geld der Versicherung. Damit werden Risiken abgedeckt. Irgendwann werden Lebensversicherungen ausgezahlt. Alles das klassische Versicherungsgeschäft hat natürlich auch einen Kapitalstock. Und den überblickt Daniel auf der Aktien- und auf der Multi-Asset-Seite.
Ja, ist auch mal eine spannende Perspektive, die wir hier, glaube ich, noch gar nicht hatten, dass wir mal von einem Versicherer oder von jemandem, der das Geld anlegt für eine Versicherung, das macht. Weil ich vermute mal, ohne dass ich jetzt die genauen Zahlen kenne, dass der jetzt nicht 100% in Aktien drin ist.
Erschreckend gering sogar. Der ist mit 2-4% in Aktien drin. Das ist erschreckend wenig. Darüber sprechen wir auch, weil meine Idee bei dem ganzen Thema war ja auch, man spricht ja da, der Experte spricht ja von Asset Liability. Das heißt, du weißt heute, wann du morgen welche Themen bedienen musst. Weißt du, wenn du eine Lebensversicherung hast oder eine Vermögensbildung für deine betriebliche Altersvorsorge oder so, dann weißt du ja, dass du die erst in 20 Jahren ausgezahlt bekommst. Also eigentlich sollte es ja sich lohnen, tiefer in den Aktienmarkt reinzugehen und mit mehr Kapital, je länger der Auslauf noch dauert. Aber das ist nicht der Fall.
Naja, und wenn es halt aber rappelt an den Aktienmärkten und du hast da riesige Versicherungssummen, die ausgezahlt werden müssen und das ist mal ein bisschen länger tief, ist natürlich ein Problem.
Das sagte Daniel auch und da spricht ja auch der Experte von Korrelation. Und bei Aktien ist es eben so, wenn es die Aktienmärkte erwischt, dann erwischt es jede Aktie. Dann erwischt es auch jeden Markt. Und das ist in anderen Assetklassen eben anders. Wenn Thailand ein Währungsproblem hat und die Rentenmärkte in Thailand abstürzen, dann interessiert das die Staatsanleihen von Amerika oder Europa nicht die Bohne.
Finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass wir mal mit so einem echten Milliardenmanager, wie es Citywire nennen würde, sprechen im Podcast.
Super. Und weißt du, Christoph, was mich ein bisschen geärgert hat nach dem Gespräch, aber das ist ja so eine, ja, so ein fast schon journalistische Erfahrung, die man immer mal wieder macht. Das richtig knackig witzige Gespräch hat erst danach stattgefunden. Und zwar habe ich den Daniel, nachdem ich das Mikrofon ausgeschaltet habe, gefragt, ja, wie erklärst du denn deinen Kindern, was du da machst? Ich glaube, er hat 3 Kinder. Und er hat gesagt, das ist ganz einfach. Er war letztens in der Schule seiner Jungs und das ist eine Schule, wo die gemeinsame Klassen haben. Und da hat er seinen Job dargestellt als ich bin der Geldgärtner und hat auch so ein bisschen seinen Alltag in diesen kästchenförmigen Minecraft-Figuren gezeichnet. Und das hat sich so tief verfangen bei den Kindern, dass jedes Mal, wenn der jetzt seine Jungs zur Schule bringt, irgendeiner aus den Klassen ankommt und sagt, hallo, lieber Geldgärtner und ihm irgendwie sein Taschengeld in die Hand drücken will. Kurz, es hat funktioniert.
Ja, sehr gut. Vielleicht schickt er uns das Bild ja auch von seiner Minecraft-Welt mal für den Artikel. Das fände ich prima. Die Beobachtung, die du hast, die habe ich aber auch schon oft gehabt, dass die Leute danach, dann fällt richtig Ballast ab und dann erzählen die dir auch die lustigen Sachen, die sie so gar nicht erzählen konnten. Eigentlich müssen wir da als Konsequenz draus machen, dass wir das Mikro noch 3-4 Minuten laufen lassen.
Das werden wir. Denkt bitte, bevor ihr jetzt bei Daniel reinhört, mithört, an unsere 5 Sterne. Wir freuen uns über die Bewertung und wollen weiterhin mit so hochinteressanten Menschen uns unterhalten.
Und jetzt geht's ins Gespräch.
Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Wir haben in einem Raum aufgezeichnet, wo es ziemlich gehallt hat. Den Hall haben wir nicht immer so einfangen können, wie wir es gerne gewollt hätten. Das Gespräch selbst ist natürlich inhaltlich spitze. Daniel, du bist für ein für die Talanx tätig und beziehungsweise für die Ampega. Die Ampega verwaltet das Aktienvermögen des Versicherungskonzerns Talax.
Unter anderem das Aktienvermögen, auch alle anderen Assets.
Das heißt, ihr seid der Vermögensverwalter der Talax-Versicherung. Und da bist du für die Aktienseite verantwortlich. Nimm uns mal ein bisschen mit. Was überblickst du da?
Ja, sehr gerne. Also ich war früher schon mal bei Ambega als Makrostratege im Research. War dann 4 Jahre raus und habe bei einem anderen Versicherungskonzern Multi-Asset-Portfolios verantwortlich geleitet und bin dann zurück in die Verantwortung bei Ambega als Leiter für das Aktienteam und für das Multi-Asset-Team. Also ich überblicke die Aktien als Anlageklasse bei Ambega. Also sowohl die Assets für den Konzern, als auch die Assets, die wir für Drittkunden machen im Bereich Insti und Retail. Und so ist das Gleiche wieder auf der Multi-Asset-Seite. Da überblicke ich, das ist überwiegend Konzern externes Geld. Der Konzern macht keine Investmentfonds mehr, seit einigen Jahren in der Regel. Aber da sind das auch nochmal ungefähr 5 Milliarden in dem Multi-Asset-Team. Da geht es primär um Unit-Linked, also fondsgebundene Lebensversicherungen, klassisches Fund-to-Fund-Business. Wir haben aber auch ein paar Insti-Mandate und auch Publikumsfonds im Deep-Retail-Bereich.
Wie hoch ist der Kapitalstock der Versicherung?
Müssten 150 Milliarden Assets under Management sein, die zum Talax-Konzern gehören.
Und wie viel machen da die Aktien aus?
Ist ein niedriger, einstelliger Prozentbereich. Also die Aktienquote dürfte so bei 2% liegen. Tendenz steigend, aber von einem sehr niedrigen Niveau.
Aber 2% ist wahnsinnig wenig. Über einen dicken Daumen müssten das ja dann etwa 3 Milliarden sein.
Genau, ich glaube, es ist sogar ein bisschen weniger. Es ist natürlich, dass sich die Marktbewegung schon noch gestiegen, also kommt drauf an, wenn man die Zahl abgreift. Aber genau, es ist schon relativ wenig, weil ich habe das ja vorhin anklingen lassen. Die DNA des Konzerns und der Kapitalanlage ist schon eine Low-Beta-Strategie, eher Insurance-Risk zu priorisieren mit der Risikobudget-Auslastung als Market-Risk. Und da ist natürlich Aktien grundsätzlich mit einem höheren Beta als beispielsweise Fixed Income nicht im Fokus der Kapitalanlage.
Das musst du mal erklären. Ihr steuert ja vom Versicherungskonzern aus Leistungen gegenüber Kunden, die erst in Jahrzehnten mitunter fällig werden. Und über einen so langen Zeitraum ist doch das Aktienmarktrisiko zu vernachlässigen. Eine historische Rendite sieht irgendwo immer zwischen 5% und 7% vor. Da nur mit einer fast schon homöopathischen Dosis ranzugehen, ist ja eher ängstlich, oder?
Ist ein fairer Punkt. Da muss man sagen, diese 2% Aktienquote auf Talax AG Gesamtlevel, das maskiert natürlich Heterogenität innerhalb der einzelnen Bereiche. Und wenn du jetzt auf Bereiche schaust, die eher eine lange Duration in ihren Verbindlichkeiten haben, wirst du auch sehen, oder denke ich beispielsweise an die HDI als Teil des Talax-Konzerns, da siehst du auch eine höhere Aktienquote als in anderen Versicherungskonzernbereichen, die mit kürzeren Laufzeiten bei den Verbindlichkeiten versehen ist. Also wir haben auch Gesellschaften innerhalb der Holding, die eine Aktienquote von ja teilweise über 5% haben.
Okay, aber immer noch eher zu vernachlässigen im Vergleich zur Fixed Income.
Also da ist natürlich auch regulatorisch bedingt, ne, wir haben kurz zwar mit C2 gesprochen, auch vorhin, da ist natürlich so, du hast eine super hohe Eigenkapitalhinterlegungspflicht für Aktien als Anlageklasse. Das macht es natürlich auch aus einer Eigenkapitalperspektive heraus, Risikokapitalperspektive heraus unattraktiv, hohe Anteile an Aktien zu halten. Das heißt, da hast du auch einen regulatorischen Nachteil für die Anlageklasse Aktien. Und man hat natürlich auch, wie du weißt, über die Jahre und Jahrzehnte auch viel auf alternative Investments gesetzt. Private Equity oder Alternative Investments generell bei uns haben einen sehr hohen Stellenwert. Das heißt, auch da ist sicherlich einiges aus dem Bereich Liquid Equity im Bereich Unlisted Equity und Alternative als größeren Themenkomplex auch gewandert in den letzten Jahren.
Du sprachst eben über eine Low-Beta DNA des Konzerns. Erklär uns das mal.
Genau, also ich sag mal, salopp gesagt, ist die Direktive, wir wollen eher Versicherungsrisiken nehmen. Ich habe das Beispiel gemacht mit einer Naturkatastrophe. Wenn ein Erdbeben in der Türkei ist, heißt das nicht, dass wir gleichzeitig ein Erdbeben an einer anderen Stelle der Welt sehen. Bei Kapitalmarktvolatilität und Drawdowns ist es schon so, in Zeiten von Drawdowns hast du häufig eine Korrelation in Richtung 1. Da geht Diversifikation sehr, sehr schwierig. Haben wir auch in diesem Jahr wieder gesehen, dass es da sehr wenig Ecken zur echten Diversifikation gab. Und das heißt, da hat der Konzern gesagt, ich versuche mich mit einer Low-Beta-Strategie aufzustellen. Low-Beta heißt, meine Kapitalanlage im Ganzen, wenn der Markt um 1% fällt und ich habe einen Beta von 0,8, fällt meine Kapitalanlage nur um 80 Basispunkte. Das heißt, so irgendwie die Korrelation mit dem Markt und auch die Downside am Ende des Tages natürlich auch ein bisschen zulasten der Upside zu reduzieren, das ist inhärenter Teil dieser Low-Beta-Strategie.
Wie gehst denn du als Aktien-Guy bei der Selektion der einzelnen Titel vor?
Boah, das ist pauschal total schwierig so zu beantworten, weil wir natürlich
ein Teil der Milliarden auf der Aktienseite, die wir verwalten, sind Teil des Konzerns und dann auch immer von unterschiedlichen Konzernbereichen. Dann haben wir Insti-Mandate mit unterschiedlichen Herausforderungen und auch Publikumsfonds mit unterschiedlichen Beta- und Risikoprofilen. Aber insgesamt, was so diese Versicherungs-DNA ausmacht, wie sie sich in unserer Aktienstrategie und Philosophie wiederfindet, wir nennen das konservative Effizienz. Wir versuchen quasi so ein bisschen auf einer Faktor-Investing-Seite systematisch Faktorprämien zu vereinbaren und da suchen wir uns die Faktoren raus, die zu unserem Low-Beta-Profil passen. Das ist quasi Stabilität, Qualität, Ertrag. Das heißt, wir gucken auf Low-Vola, wir gucken auf High-Quality und wir gucken auf Conservative Value, High Dividend. Und wir versuchen diese Faktoren quasi in unterschiedlichen Kombinationen, je nachdem, was der einzelne Kunde brauchen möchte, der einzelne Versicherungskonzern, weil wir versuchen diese Faktoren quasi systematisch zu kombinieren und dann ein Low-Beta-Profil zu bekommen, was aber eine gute Sharpe-Ratio hat, was risikoadjustiert, dann die Ziele erreicht.
Das heißt, innerhalb eines eher sehr defensiven Gesamtkonstrukts suchst du dir auch noch unter den Teilen, die ein bisschen mehr Bubs haben, auch noch die Langeweile aus.
Naja, Langeweile würde ich gar nicht mal sagen. Ne? Also wir haben natürlich auch Nvidia beispielsweise in einzelnen Portfolios relativ hoch gewichtet. Aber wir gucken dann schon, auch wenn wir sagen, im Bereich Halbleiter oder Memory, was sind eher die stabilen Qualitätsanker im Portfolio, die mir auch mehr Resilienz bieten, die weniger zyklisch in das Portfolio schwenken. Das heißt, wir scoren dann im Bereich der Halbleiter oder Memory-Hersteller nach High-Quality und Low-Quality und nehmen dann eher die robusten.
Welchem Faktor wird denn Nvidia gerecht?
Ja, das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie das Portfolio gebaut ist und welches Faktormodell du nimmst. Aber ich sag mal, grundsätzlich ist von Nvidia natürlich schon ein sehr starkes Momentum-Play. Und Momentum ist nicht unbedingt der Faktor, den wir in unseren Portfolios hochgewichten, logischerweise als Logita außen. Aber ich sag mal, ich finde jetzt auch gerade jetzt das Earnings-Event gestern, der große Nvidia-Moment, wo die Quartalsberichte aus dem ersten Quartal vorgestellt wurde. Da hat man gesehen, Ergebnisse super, super resilient und der Markt quasi ein bisschen schwächer nachbörslich, -2%, heute dann ein bisschen fester. Also da sieht man auch, und da haben wir auch heute schon im Team drüber diskutiert, da wurde ja auch die Dividende erhöht, es wurde ein Share-Buyback-Programm angekündigt. Nvidia wird immer mehr zu einem Qualitätstitel in diesem Nexus. Also da kann ich mir vorstellen, dass der Titel perspektivisch sogar noch eine höhere Relevanz in den Portfolios bekommt. Anders als eine Intel oder eine Micron beispielsweise.
Welche Rolle spielen deutsche Unternehmen im Gesamtportfolio?
Also Deutschland ist jetzt kein großer Aktienmarkt. Auch der Anteil, wir gucken in der Regel immer auf die großen Indizes, MSCI World, ACWI, S&P 500 und den Stock 600 für Europa. Da haben wir UK als größten Markt, Schweiz dahinter. Ne? Und da muss man gucken, wann Deutschland kommt. Das heißt, grundsätzlich ist Deutschland jetzt keine sehr große Position in unseren Portfolios. Natürlich gibt es ein paar große Player, auch gerade wenn man jetzt an SAP denkt, als klassisches Qualitätsunternehmen. Ne? Das sind schon Titel, die man bei uns in den Portfolios findet. Eine Siemens Energy oder eine Siemens generell. Ne? Das sind einfach große Player, die, auch wenn wir jetzt über so eine Metaebene sprechen und du hast gesagt, wir haben eine lange Perspektive. Wenn wir jetzt daran denken, so diese Renaissance des europäischen Kontinents, wer wird die denn vorantreiben? Und da denke ich an große Infrastruktur-Player, da kann man auch eine Siemens vielleicht untersehen. Wenn es um digitale Autonomie geht, kann man vielleicht über eine SAP nachdenken, bei allen KI-Disruptionssorgen. Aber das sind schon auch große Player, die im deutschen Kontext auch in den Portfolios bei uns zu finden sind.
Wir haben unglaublich viele, wenn man so will, Style-Drifts in den vergangenen Jahren gesehen. Wir haben die Mag 7 über eine lange Zeit mit einer exorbitanten Performance gesehen. Dann kam Rüstungstitel, Gold war wild und alles, was mit Gold zu tun hatte. Mitunter ist Value auch teilweise zurückgekommen. Auf einmal sind alte Ölbohrer wieder interessant. Was macht denn so eine unglaublich wechselhafte Großwetterlage mit dir?
Also ich persönlich finde das total spannend und ich finde das eine spannende Zeit und deswegen liebe ich meinen Job, weil jeden Tag irgendwie was Neues passiert und kein Tag ist wie der vorherige. Das ist, finde ich, grundsätzlich positiv. In der Kapitalanlage, insbesondere in unserer Aktienstrategie, insbesondere aufgrund unseres Low-Beta- und High-Quality-Fokus, macht das Ganze schon sehr herausfordernd. Das heißt, was wir schon gesehen haben, ist eine massive Underperformance von Qualität als Faktor, kann man schon historisch nennen im empirischen Kontext. Im Prinzip hat das schon in der zweiten Jahreshälfte 24 angefangen. Die Performance von High Quality gegenüber Low Quality im letzten Jahr, die war so schlecht, das ist das unterste Perzentil in der Verteilung von, da können wir zurückgehen bis in die 90er Jahre von der Performance. Das heißt, hier sieht man, das ist ein, wir nennen das Junk Rally, ne, dieses High Volatility Stocks, Unprofitable Tech, Low Quality, High Momentum Plays. Ne, wenn ein Sneaker-Hersteller auf einmal sich mit einem KI-Label versieht, kriegst du an dem nächsten Tag schon 30% Performance, allein weil das KI-Label drauf ist, macht das ganze Umfeld herausfordernd. Wir sind ein langfristiger Investor. Wir versuchen hier ruhig und besonnen vorzugehen. Aber auch wir gucken natürlich, wir wollen keinen Style-Drift in unserem Style entlegen. Wir wollen ein Quality-Investor bleiben. Wir wollen Low-Beta-Investor bleiben. Aber wir gucken schon, wo wir vielleicht auch den Investmentprozess anpassen müssen an Strukturbrüche. Und ich würde auch sagen, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen planen, wie wir auch unseren Qualitätsansatz neu definieren, ist, dass wir sagen, so sehr persistente, wenig dynamische Qualitätsselektionsmechanismen, wo man sagt, ich brauche 10 Jahre Gewinnstabilität, damit das Unternehmen überhaupt in mein Universum reinkommt, die sind nicht mehr zeitgemäß, weil wir quasi so eine hohe Dynamik sehen. Es geht um ja auch diese Gewinndynamik, strukturelle Gewinndynamik, beispielsweise Halbleiter, auch in diesen Selektionskriterien zu reflektieren. Das heißt, das finde ich spannend. Es ist herausfordernd auf der einen Seite, aber es ist spannend zu überlegen, wie kann ich meinen Investmentprozess und diese veränderten Rahmenbedingungen anpassen? Und da arbeiten wir intensiv dran.
Jetzt gibt es ja diese sogenannten Compounder oder wunderbare Unternehmen. Eine Novo Nordisk hat aber auch wahnsinnig auf die Mütze gekriegt, eine LVMH. Also mitunter so Qualitätstitel, wo man vor ein paar Jahren gesagt hätte noch, die werden vererbt, haben sich mitunter halbiert. Wie blickst du auf solche Strukturen? Und anders, wenn du sagst, es gibt Quality Stocks, die sind im untersten Perzentil, gibt es da diesen klassischen Reversion to the Mean Ansatz, so nach dem Motto, irgendwann wird das Pendel zwangsläufig wieder gen Qualität ausschlagen?
Ja, genau. Würde deine Frage in 2 Ebenen beantworten. Also der erste Punkt ist, es war jetzt wirklich, du hast ja diesen Abwechseln von Styles und von Headlines angesprochen. Das war einfach schon heftig. Und ich meine, da muss man nochmal überlegen, es gab die Abnehmensspritzen, die haben die Consumer Staples unter Druck gesetzt. Und dann gab es den Kennedy als US-amerikanischen Gesundheitsminister, der Gesundheitswerte unter Druck gesetzt hat. Also da kam wirklich auch eine Hiobsbotschaft in Anführungsstrichen aus einer Portfolio-Perspektive zu anderen. Und wir sind ja als quasi Low-Beta-Haus auch grundsätzlich im Bereich Healthcare und Consumer Staples eher übergewichtet. Das heißt, diese Events, die haben uns auch schon in Atem gehalten. Aber gleichwohl, glaube ich, gibt es eine ganze Menge an Perlen, die jetzt sehr günstig sind. Das heißt, da ist es wichtig, die sind günstig, ist es eine Value Trap oder haben die Qualitäts-KPIs, die sagen, dieser Mean Reversion Ansatz ist sehr wahrscheinlich. Ich denke, was herausfordernd ist, und wir arbeiten ja sehr quantitativ mit einem relativ kleinen Team, viele Assets, viele Portfolios, das heißt sehr regelgebunden und systematisch. Und da muss man gucken, ich denke schon, diese KI Disruption, die ist ja erst am Anfang und ein neues Claude Anthropic Release wird wieder irgendeine Form von Disruption in, ob es Zahlungssysteme sind oder ob es Software-Titel sind. Das heißt, was wir schon versuchen ist, als eine Konsequenz daraus, wir versuchen uns breiter in den Portfolios aufzustellen, nicht mehr konzentriert in einzelnen Sektoren zu sein, sondern eher lieber ein paar Titel mehr in jedem Sektor zu haben, um auch diese Disruptionsrisiken quasi zu reduzieren und sich da breiter aufzustellen, eine klare Faktorperspektive zu haben, nach diesen Perlen Ausschau zu halten, aber gleichzeitig auch so die idiosynkratischen Risiken im Portfolio zu reduzieren. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige auch Portfolio-Robustheitseigenschaft im Blick nach vorne, diese Disruption, die Technologie logischen Fortschritte sich dann auch auf die Asset-Allokation auswirken.
Kannst du Gefahr laufen, dich jemals in ein Unternehmen zu verlieben?
Privat ja, im Job nicht. Da haben wir, ich meine, wir sind mal ein professioneller Asset Manager, wir haben Regelprozesse aufgestellt, ne? Wir haben ein super gutes Limit-Controlling-System, wir haben gute Portfolio-Verwaltungssysteme, wo wir quasi unsere Active Contribution to Risk sehen und unser Tracking Hour. Also da würde ich sagen, aber man hat natürlich eine gewisse Tendenz, wenn man einen Lieblingstitel hat, vielleicht zu lange an einem festzuhalten oder zu früh rauszugehen. Da finde ich, das überrascht mich immer wieder, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre in der Industrie, wie wertvoll da auch Erfahrung ist, auch Erfahrung seiner eigenen Biases zu kennen und dann versuchen, die eigenen Biases irgendwie ein bisschen zu kontrollieren. Und da haben wir auch eine gute Teamdynamik, wo wir uns gegenseitig challengen, um auch in den Investmentkomitees und in den Weeklies und in den Dailies, wo wir die Portfolios diskutieren, auch genau auf solche Biases zu schauen. Aber klar, persönlich habe ich natürlich auch meine Darlings.
Wer sind die denn?
Die sage ich jetzt lieber nicht. Ich mag eine Babel-Strategie, um das Wort mal zu benutzen, benutze auch im Portfolio-Kontext häufig. Eine gute Babel finde ich häufig schon spannend.
Das musst du erklären.
Eine Babel ist eine Hantel, du hast einen Stab in der Mitte und du hast links und rechts große Gewichte drauf. Und das heißt, in so einer Babel-Strategie gehe ich nicht in die Mitte, sondern ich positioniere mich vielleicht ein bisschen extremer links und rechts außen. Also nehmen vielleicht gerade das ein ganz berühmter Babel-Trade war ja dieses, ich gehe in die superzyklischen KI-Halbleiter und auf der anderen Seite mache ich diesen Halo-Trade, gehen die sehr heavy Assets, die Anti-KI-Player quasi und mache so ein bisschen diese super KI-Exposure und möglichst wenig oder negatives KI-Exposure. Also so eine Babel, die versuchen wir auch in einigen Portfolios und das wäre auch so eine private Strategie, die ich empfehlen würde. Aber ich wollte mal diesen Punkt zu den Compounders machen, weil ich finde, das ist auch für uns als Versicherungskonzern wichtig. Das Privileg ist ja, dass wir so eine lange Perspektive haben. Und ich finde ja auch, und das ist auch heute hier angeklungen, ist dieses Hochinflationsumfeld, in dem wir uns bewegen. Die Inflation wird lange hoch bleiben. Das heißt, wo muss ich denn eigentlich sein in der Asset-Allokation? Na, ich muss in Sachwerten sein. Ich muss in Asset-Klassen sein, die gewisse Inflationsschutz und Robustheit liefern. Und da finde ich, ist halt auch, wenn du diese Compounders hast, die ein solides, gutes Dividendenwachstum haben, die eine hohe Dividendenrendite schon haben, das ist quasi wie eine Art realer Coupon, der jedes Jahr steigt, weil die Dividende steigt und Gewinne sind ja eine nominale Größe. Das heißt, das macht, finde ich, diesen Compounder-Glanz nochmal eine ganz neue Dimension. Wenn wir in so einem hochinflationären Umfeld sind, dann muss ich genau die Perlen raussuchen, die eine hohe Preissetzungsmacht haben, die Moat haben, also diese ökonomischen Graben haben. Und das sind Qualitätstitel und wenn die dann noch Dividenden zahlen, sind das eigentlich ein guter Low-Beta-Trade, um sich auch für dieses Hochinflationsumfeld gut aufzustellen.
Bist du ruhiger geworden im Laufe deiner Karriere?
Ja, das auf jeden Fall. Das ist, wie gesagt, so ein Punkt, ich hätte früher als junger, leichtsinniger Marktteilnehmer immer gedacht, du kannst alles lernen aus dem Buch, du kannst, Erfahrung ist nicht super wertvoll. Und jetzt über die Jahre der Erfahrung habe ich gemerkt, da kommt eine Ruhe rein, da kommt eine Souveränität rein, wenn man schon mehrere Marktzyklen gesehen hat und nicht der erste Drawdown ist, durch den man durchlebt, auch schon die eine oder andere geopolitische Krise gesehen hat. Das bringt da Ruhe und Besonnenheit rein und die zahlt sich dann am Ende des Tages auch wirklich in einer besseren Entscheidung und dann hoffentlich auch in einer besseren, risikoadjustierten Performance-Ergebnis aus.
Jetzt steht Deutschland vor sehr großen demografischen Herausforderungen und mitunter wird jetzt auch mit dem neuen Altersvorsorgedepot der Staat dazu verpflichtet, die Bürger zum Investieren und Sparen anzuhalten. Ob das jetzt eine gute Idee ist, lassen wir mal außen vor. Aber was würdest du den Deutschen gerne mitgeben, was die Kapitalanlage angeht?
Oh, das ist auf jeden Fall ein leidenschaftliches Thema, für das ich werbe und wo ich auch in die Schulen meiner Kinder gehe und versuche, irgendwie um Finanzbildung zu sorgen, ist, dass ich sage, Leute, ihr müsst anfangen zu investieren. Wenn ihr noch nicht investiert seid, fangt an zu investieren. Wenn ihr investiert seid, stay invested. Das ist das Allerwichtigste, weil nur so kann man die Altersversorgungslücke schließen, die Pensionslücke, die man hat. Das heißt, man muss privat vorsorgen und es ist nicht mit einem Tagesgeldkonto getan. Das heißt, diese Hürde, diese Eintrittsbarrieren abbauen, mittlerweile gibt es gute, günstige, effiziente Zugänge zum Kapitalmarkt und da kann ich nur jeden incentivieren, bitte tut es. Und seid diversifiziert, auch das ist für mich ganz wichtig, wenn ich häufig das gucke von Freunden und Bekannten, sind da sehr konzentrierte Risiken zu sehen, da muss ich sagen, macht lieber einen Core-Satellite-Ansatz, stellt euch breit auf mit einem guten ETF oder einem guten Fonds und setzt gerne drumherum eure Akzente, aber das sei investiert, aber sei diversifiziert.
Gehören Kryptos auch zu deiner Handelsstrategie?
Nein. Also da würde ich sagen, einzelne Kryptoassets zu investieren ist nicht mehr, da bin ich vielleicht auch schon zu boomerig. Aber ich gucke immer nach dem intrinsischen Wert eines Assets und da sehe ich keinen. Die Technologie ja. Also wir gucken uns da natürlich auch irgendwie Themen, ETFs an, versuchen das vielleicht eher über so eine Aktienpartizipation zu spielen. Das Thema Krypto, gibt ja auch Börsen beispielsweise, die man investieren kann auf der Aktienseite. Das würde ich sagen, ist spannend, auch Blockchain als Technologie. Aber einzelne Kryptoassets wirst du nicht in meinem Portfolio finden.
Alles klar. Vielen Dank fürs Gespräch, Daniel.
Vielen Dank, Nils.